Ich habe ja gestern Abend schon einen kleinen thematischen Überblick gegeben und ihr könnt deshalb zu Recht erwarten, dass ich heute Morgen über Geborenwerden, über Geburt rede. Und ich fand es interessant, vielleicht mal ein paar ganz allgemeine Assoziationen sich anzugucken, die wir mit dem Wort Geburt verbinden. Und dazu habe ich mir überlegt, guck dir doch einfach mal ein paar Geburtsanzeigen an. Und da fange ich gleich an mit einer aus unserer lokalen Zeitung. Wir sind überglücklich über die Geburt unserer Tochter Johanna. 20.04.21, 12:52 Uhr, 3570 Gramm, 51 Zentimeter. Melanie und Erik A. Und ich finde, dieser Text spiegelt wunderbar die gängige Auffassung, wie wir Geburt verstehen. Natürlich steht der Mensch im Zentrum. Dann auch noch, wo er in Erscheinung getreten ist und wann er in Erscheinung getreten ist. Und das kommt nicht von ungefähr, denn unser Geist, der menschliche Geist, ist genau in diesen Kategorien zu Hause. Er denkt immer an etwas, an einen Gegenstand oder eine Person. Er denkt immer, dass etwas an einem bestimmten Punkt, an einem Ort passiert und dass das zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert. Und in der zweiten Reihe kommen dann ja die einzelnen Eigenschaften, die das betreffende Wesen oder der betreffende Gegenstand hat. Und das sind fast, wie wir gehört haben, immer körperliche Merkmale. Also vermutlich deshalb, weil man den Körper am ehesten auch sehen und feststellen kann. Das heißt, es wird gesagt, was hat dieses Wesen für eine räumliche Ausdehnung? Welches Gewicht, welche Masse bringt es sozusagen mit? Ja. Aber es ist ganz merkwürdig, dass über die Psyche dieses Menschen erstmal gar nichts gesagt wird. Es werden sozusagen rein die technischen Daten angegeben. Und da haben wir schon den ersten großen Unterschied zu dem Buddha, dessen Geburt ja auch beschrieben wird, aber ganz anders beschrieben wird. Da geht es wohl auch um körperliche Merkmale. Das sind die berühmten 32 körperliche Merkmale eines Erwachten. Aber die werden nicht als technische Daten interpretiert, sondern als Zeichen für geistige und psychische Qualitäten. Und wir hören in der Lesung, die die Ilse vorbereitet hat, dazu auch noch ein bisschen mehr. Was wir dieser Anzeige auch entnehmen können, ist, dass die Geburt immer im Zusammenhang mit den Eltern erfahren wird. Auch das liegt irgendwie nahe, weil die Mutter das Kind zur Welt bringt. Und das sind im Umfeld auch noch der Vater und die Geschwister. Verwandtschaft taucht auch auf. Es ist logisch, dass das der Zusammenhang ist, in dem wir leben. Und es schwingt so ein bisschen mit auch die Frage, ja, woher kommt denn dieses Wesen eigentlich? Warum ist denn das plötzlich da? Und das entnehmen wir der Geburtsanzeige von Luis, der am 15. Juni 2010 schon geboren ist. Also schon eine Weile her. Und da heißt es ein bisschen Mami, ein bisschen Papi und ganz viel Wunder. Wir freuen uns über die Geburt unseres Sohnes und sind überglücklich. Also da haben wir des Rätsels Lösung. Da ist ein neues Wesen da und wir wissen auch warum, weil der Papa und die Mama, die haben sich da verabredet und irgendwann geschieht auch das, was wir Geburt nennen. Und die Eigenschaften dieses Kindes werden natürlich in der Regel mit Freude gesehen. Ja, also man ist nicht einfach nur erstaunt, dass da etwas Neues da ist. Man freut sich drüber, aber hat schon noch ein bisschen das Gefühl, eigentlich verstehen wir nicht ganz, was da passiert. Es ist schon ein kleines Ministerium, ein Mysterium. Ja, ein Ministerium ist auch manchmal ein Mysterium. Von daher passt das ganz zusammen. Also, wo kommt das Kind her? Aber die Reaktion der Umwelt, habt ihr jetzt mitgekriegt, ist auch im Normalfall positiv. Die Eltern freuen sich, die Familie ist glücklich, dass da ein neues Wesen da ist. Man sieht einen Wunsch erfüllt und auch eine Hoffnung erfüllt. Und das lesen wir insbesondere bei Marcel. Sehnlichst erwartet bist du, Du hast den Atem des Lebens aufgenommen und mit deinem ersten Schrei unsere Herzen tief bewegt. Du bist ein Wunder. Du bist Wunsch, Geschenk und Erfüllung. Statt Karten, die glückliche Geburt eines Jungen zeigen hocherfreut an. Viktor Weil und Emma Weil, geborene Weil, Frankenthal 1915. Also das ist schon eine Weile her. Aber ihr seht, dass damals auch im Grunde dasselbe passiert ist, was heute passiert, in Klammern nicht verwandt und nicht verschwägert. Ja, einfach Zufall. Heißt auf Deutsch, dass mit diesem Neugeborenen viele Erwartungen verknüpft sind. Die eine Erwartung, die sich vielleicht auch mal erfüllt, das Kind wird uns glücklich machen. Dann wird auch mitgedacht, ja, die werden uns auch mal unterstützen, wenn wir nicht mehr so können. Und vor allen Dingen wird das Kind dazu beitragen, dass die Deutschen nicht aussterben und dass die Menschheit nicht aussterbt. Also große Erwartungen. An den Anzeigen habt ihr auch sehen können, dass die Geburt immer auch mit einer Namensgebung verbunden ist. Das ist auch ein Drang und eine starke Neigung des Geistes, alle Phänomene, die in der Erfahrung auftauchen, zu benennen, ihnen einen Namen zu geben. Und es geht auch im Grunde gar nicht anders, weil in unserem Geist ein Ding erst dann wirklich, noch ein Mensch, erst wirklich dann da ist, wenn er einen Namen hat. Weil dann kann der Geist mit diesen Phänomenen umgehen. Und vergessen wir nicht, dass eine Namensgebung, dass Benennung auch notwendig ist, dass wir miteinander kommunizieren können. Also Sprache ist ja unabdingbar für unser Leben und ohne Namen geht das natürlich nicht. So, früher hat man mal gesagt, Nomen est Omen. Wir haben mal gesagt, an einem Namen eines Menschen kannst du schon sein Wesen erkennen. Merkt man heute kaum noch. Aber was heute mit Namen passiert, ist Folgendes, habe ich den Eindruck, oft jedenfalls, dass die Eltern glauben, von den 7,5 Milliarden Menschen, die es gibt, ist einer wichtig und einer ganz besonders, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Und das muss ich darin ausdrücken, dass der einen ganz besonderen Namen hat. Und ich habe mal nachgeguckt, welche besonderen Namen denn es in Deutschland und Österreich gibt, ist ganz interessant. Ich kannte die alle nicht, muss ich sagen. Eine kleine Auswahl. Adriatik. Apple. Belana. So heißen normalerweise Kartoffeln bei uns. Blaubeere. Bluebell. Blücherine. Bluna. Bo. Brain. Da bin ich nur bei B. Ihr könnt euch vorstellen, was es da alles noch gibt, wenn man das ganze Alphabet durchgeht. Aber irgendwann sagen die Behörden auch, Leute, jetzt ist Schluss, jetzt hören wir mal auf, bestimmte Namen sind auch in Deutschland abgelehnt. Auch da eine kleine Auswahl. Agfa. Atomfried. Bierstübel. Blitz. Borussia. Crazy Horse. Gastritis, Gin, da fragt man sich, warum so ein Einwohnermeldeamt Nein sagt. Warum eigentlich? Das sind doch alles Worte, die wir kennen.
AstraZeneca.
Nur für Mädel. Kommt demnächst. Wird aber verboten. So, wir lachen, aber das ist Spiegelung von Realität, von Phänomenen, die wir im Zusammenhang mit Geburt erleben. Aber Geburt hat eine große Bedeutung und die hebt sich schon dadurch heraus, dass wir uns das Geburtsdatum sehr genau merken. Und Geburt, seltsamerweise, finde ich, wird jedes Jahr neu gefeiert. Und insbesondere, wenn es die großen Philosophen oder Staatsmänner und so weiter geht, erinnert man sich an deren Geburtstag. Aber seltsamerweise, muss ich sagen, weiß man weder den Geburtstag von Jesu noch den Geburtstag von Buddha. Da gehen sogar die Auffassungen so weit auseinander, dass 100, 200 Jahre Unsicherheiten bestehen. Also ihr merkt einen kleinen Unterschied. So, ihr fragt euch vielleicht neben dem Unterhaltungseffekt, warum erzählt der diese Dinge? Und es hat einen besonderen Grund, weil ich denke, wir haben damit auch sowas wie eine Beschreibung unserer Gegenwart. Es ist etwas, was wir alltäglich erleben und deshalb auch sehen können in der Kontrastsetzung, dass das, was der Buddha über Geburt sagt, ganz andere Dimensionen hat. Das heißt, ihr seht da ein bisschen auch den Unterschied zwischen der Alltagsauffassung und dem, was der Buddha zur Geburt sagt. Und da komme ich jetzt drauf. Also, der Buddha über die Geburt. Und ich fange gleich mit einem Zitat an. Was aber ist denn Geburt? Was da dieser und jener Wesen in dieser oder jenen Gruppen von Wesen Geburt ist, hineingeboren werden, Ankunft, Wiedergeburt, das Zutagetreten der Häufungen, das Erlangen der Erlebnisspannungsfelder, das wird Geburt genannt. So, das ist erstmal an uns vorbeigerauscht, aber ihr seht schon, dass der Buddha eine ganz andere Dimension uns andeutet, was es mit Geburt auf sich hat. Und ich versuche das in der Reihenfolge mal kurz darzustellen. Zunächst ist da von Gruppen von Wesen die Rede. Und es sagt uns, dass eben Geburt nichts ist, was nur den Menschen betrifft, sondern im Kern alle lebenden Wesen. Es ist sozusagen eine universelle Eigenschaft der Wesen. Dann ist von Ankunft die Rede, auch ein interessanter Aspekt. Im Pali heißt es Ukanti, wörtlich das Herabsteigen, das Herunterkommen. Ja, ein bisschen taucht es in der Niederkunft in der deutschen Sprache auf. Das heißt, da ist schon ein Wesen, das einfach hier eintritt, in unsere Gesellschaft, in unseren Lebensbereich eintritt. Sichtbar werden der fünf Daseinsgruppen. Da merken wir schon, dass der Buddha etwas ganz anderes im Auge hat. Er sagt, geboren werden ist dann, wenn die fünf Upadana-Khandas sich manifestieren. Das heißt, wenn Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und die Dynamik, die ein Wesen sozusagen symbolisiert, wenn das für uns sichtbar wird, dann sprechen wir von Geburt. Das ist eine bisschen mehr abstrakte Beschreibung in der analytischen Sprache des Buddha. Oder für uns mehr konkretisiert, geboren werden ist dann, wenn die fünf Sinnesfelder aktiv werden. Also wenn Sehfähigkeit, Sehobjekt, Hörfähigkeit, Hörobjekt etc. etc. Denkfähigkeit und Denkobjekte als Prozess manifest werden. Und ein Punkt, den dürfen wir bitte nicht übersehen, wenn er von Geburt spricht, spricht der Buddha von Wiedergeburt. Extrem wichtig, weil es sich eben nicht um eine einmalige Ereignisweise handelt, wenn dann Mensch auftaucht, sondern geboren werden ist immer identisch mit wiedergeboren werden. Und die Episode, oder anders gesagt, das Geboren werden eines Einzelnen ist sozusagen eine unbedeutende Episode im samsarischen Geschehen. Wir nehmen das extrem ernst, aber das ist eine Nebensache der samsarischen Geschichte, wenn man so will. Das war ein kurzer Einstieg, ein kurzer Überblick. Ihr habt schon das Empfinden, dass sich da lohnt, noch mal ein bisschen näher hinzugucken. Das will ich auch tun. Und zunächst mal herausarbeiten einen Unterschied zwischen der Tatsache des Geborenwerdens und der Art und Weise, wie dieses Geborenwerden sich auf unterschiedliche Art sozusagen manifestiert und zeigt. Und das erfahren wir von unserem Freund Sariputta, der Folgendes zu uns sagt. Viererlei Schoße gibt es. Der Schoß des Eies, der Schoß des Leibes, der Schoß der Gärung und der Schoß der Erscheinung. Wo da Schoß genannt wird, heißt es im Pali Yoni. Wörtlich ist es entweder der Mutterschoß, sozusagen ganz physisch konkret. Im übertragenen Sinne heißt dasselbe Wort auch Ursprung, Herkunft, Abkunft. Das wäre sozusagen die abstrakte Betrachtung. Und hier sagt Sariputta, wenn man guckt, wo die Wesen herkommen, sieht man vier verschiedene Ausgangspunkte. Viererlei Schoße oder vier Entstehungsarten wird auch übersetzt. Die lese ich euch mal im Original vor. Es gibt diese vier Entstehungsarten. Was sind diese vier? Entstehung aus einem Ei, Entstehung aus einem Schuss, Entstehung aus Feuchtigkeit und spontane Erscheinung. Was ist die Entstehung aus dem Ei? Da gibt es diese Wesen, die geboren werden, indem sie aus einer Eierschale ausbrechen. Was ist die Entstehung aus einem Schuss? Da gibt es diese Wesen, die geboren werden, indem sie aus einer Fruchtblase ausbrechen. Was ist die Entstehung aus Feuchtigkeit? Da gibt es diese Wesen, die in einem verfaulten Fisch geboren werden, in einem verwesenden Leichnam, in verdorbenem Teig, in einer Sickergrube oder in einer Kloake. Und was ist spontane Erscheinung? Da gibt es Himmelswesen und Höllenbewohner und bestimmte menschliche Wesen und einige Wesen in den niedrigen Welten. Das ist der Überblick. Das heißt das konkret. Entstehung aus dem Ei, das ist uns nicht unbekannt. Das wissen wir von den Vögeln, entweder von den Hühnern im Stall oder von den Nestern im Hof. Die Vögel und anderen, Reptilien, also Schlangen, Frösche und so weiter, Krokodile auch, kommen aus dem Ei, aber auch Insekten. Das Erstere ist uns vertraut vom Hingucken. Bei den Insekten wissen wir es nicht so genau, das ist eher was für Spezialisten, aber es ist immer dasselbe Prinzip. Und interessant ist, das ist aber nur eine kleine Nebenbemerkung, was Vogel im Pali heißt. Das heißt dort nämlich Dija oder Dvija, auf Deutsch zweimal geboren. Klingt merkwürdig, aber man kann sich leicht vorstellen, was gemeint ist. Das erste Mal wird ein Vogel geboren, wenn das Ei aus dem Mutterleib kommt. Und das zweite Mal wird ein Vogel geboren, wenn das Tierchen aus der Eischale kommt. Gilt für die anderen natürlich auch. Also, das ist eine, wenn man so will, stufenweise Geburt. Erstmal so ein Vorblick, hier bin ich oder hier werde ich mal sein und dann hier bin ich jetzt in echt sozusagen. Entstehung aus dem Schoß, Pali lebend geboren, aus der Plazenta heraus geboren. Und das ist das, was uns am vertrautesten ist, eine Lebenserscheinung, wo Leiblichkeit aus einer anderen, aus einer mütterlichen Leiblichkeit hervorgeht. Gilt für alle Menschen natürlich, aber auch für alle Säugetiere, ist für uns nichts Überraschendes. Aber der Buddha gibt ja einen allgemeinen Überblick und da gehört natürlich auch das dazu, was für uns normal ist. Entstehung aus Feuchtigkeit. Da wird es schon ein bisschen komplizierter. Da fällt uns vielleicht nicht gleich ein, was da gemeint sein könnte. Ist schwerer vorstellbar. Aber ich erinnere nochmal, was der Buddha als Definition gebracht hat. Was ist die Entstehung aus Feuchtigkeit? Da gibt es diese Wesen, die aus einem verfaulten Fisch geboren werden, in einem verwesenen Leichnam, in verdorbenem Teig, in einer Sickergrube oder einer Kloake. Ich habe lange gerätselt, was das sein kann. Aber überlegen wir uns mal, wie bestimmte niedere Wesen oder Bakterien entstehen. Ja, die greifen sozusagen zum Aufbau ihres Körpers verwesende Stoffe ihrer unmittelbaren Umgebung. Ja, da ist jetzt kein großer Zeugungsakt durch Eltern, sondern die sind sozusagen von ihrem Wiederverkörperungsdrang einfach darauf angelegt, das in der Umgebung aufzuschnappen, was sie da vorfinden. Und wenn Verwesungsprozesse stattfinden, dann haben wir natürlich auch Stoff, der dafür zur Verfügung steht. Ich dachte mir, vielleicht gibt es aber noch eine zweite Variante. Die Pali-Texte deuten sowas manchmal an, aber ich will da nicht zu weit spekulieren. Und zwar gibt es das Phänomen, dass einige jenseitige Wesen zeitweise sich in dieser Welt manifestieren. Zum Beispiel, wenn Geistwesen vor uns Menschen sichtbar werden. Das heißt, sie werden zu einem bestimmten Zeitpunkt für uns sichtbar, weil sie einen gröberen stofflichen Leib annehmen. Wie machen sie das? Indem sie aus dieser gröberen materiellen Sphäre sich zeitweise das Ot oder diese Stofflichkeit an sich ziehen und binden, die sie dann sichtbar machen. Und ein für uns vielleicht noch seltsam klingendes Phänomen, wenn der Buddha etwa von Wolkengeistern spricht, also von Himmelswesen, die für uns mal so sichtbar werden, ohne dass wir das wirklich wissen. Wenn ein Wolkengeist sozusagen Wassermaterie an sich heranzieht und einfach für uns manifest wird. Aber ich will dafür nicht meine Hand ins Feuer legen und nicht zu sehr spekulieren. Nur mal auch zu zeigen, deshalb nenne ich es zu zeigen, dass wir nicht zu eng denken dürfen in den Kategorien, Geburt ist, wenn nur eine Frau ein Kind kriegt. Sondern das ist, wenn man es so will, ein Spezialfall vom Spezialfall und es gibt x verschiedene Varianten, wie sich das Ganze vollziehen kann. Letzter und vierter Punkt, das ist die spontane Erscheinung oder spontane Entstehung. Und da erinnert ihr euch vielleicht an einen Satz, den ihr hier und da mal gelesen habt. Es gibt Vater und Mutter, ja, das ist okay, und es gibt durch unmittelbares Erscheinen wiedergeborene Wesen. Also solche Wesen, die keine Eltern brauchen, die sie sozusagen einladen, die ihre Körperlichkeit sozusagen zur Verfügung stellen als Werkzeug, als Werkzeughalle, damit die kleinen Kinder sozusagen sich ihren Körper aufbauen können, sondern Wesen, die sozusagen in Vollständigkeit sozusagen aufploppen wie in einem Traum. Also ich bin in den Tausenden von Träumen, die ich schon hatte, nie geboren worden. Ich war immer sofort da, komplett mit allem drum und dran. Ja? Und die Umgebung um mich herum war auch sofort da, komplett. Und so muss man sich das vorstellen, dass das eine Geburt ist, wo es keine Kindheit gibt, keine Jugendlichkeit, sondern man sofort als vollständiges Wesen einfach da ist. Und jetzt fragt ihr euch, ja, warum erzählt er uns wieder so exotische Sachen? Das ist doch irgendwie so weit weg. Was hat das mit uns zu tun? Wenn ihr es nicht glaubt, sage ich es euch nochmal, das hat mehr mit uns zu tun, als wir glauben. Denn das, was ich zuletzt genannt habe, ist überhaupt keine Ausnahmeerscheinung. Das ist der Normalfall in dieser Existenz, weil zahlenmäßig gesehen die allermeisten Wesen auf diese Art und Weise in Erscheinung treten. Sei das als Devas über den Menschen, sei das unterhalb des Menschentums, die allermeisten Wesen tauchen auf diese Art und Weise auf. Einzig die Menschen und die Tiere, das sind die relativ wenigen Wesen, die eine Ausnahme bilden. Ja, sollten wir mal uns vor Augen führen, dass wir in dieser Hinsicht gesehen so was wie eine Splittergruppe sind. Wir sind eine kleine Minderheit in der Existenz und glauben, dass wir das Maß aller Dinge sind. Und das Letzte, dieses spontane Erscheinen, will ich nochmal an zwei Beispielen demonstrieren, die nicht von mir sind, ja, sondern die von dem Buddha sind und wo man schon ein bisschen nachempfinden muss, wie da die Zusammenhänge sind. Das kann man nicht jedem erzählen, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang oder in unserer Runde kann man das, weil ihr auch mit den Dingen mehr vertraut sind. Der Hintergrund ist einfach das Wesen der Existenz, die ja nicht eine physische Existenz ist, sondern das in Erscheinung treten von Erfahrungen, von Erlebnissen. Und das geschieht eben auf eine eigene Art, nach einer eigenen Gesetzmäßigkeit, die vielleicht für uns nicht so unmittelbar nachvollziehbar ist. Ich habe dazu eine kleine Erzählung aus dem Vimanavatthu herausgesucht, wo der Buddha eines Abends an einem See, an dem Gagara-See bei Champa spricht und Folgendes sozusagen sich zuträgt. Also der Buddha spricht vor einer Gruppe von Mönchen und Nonnen. Und da heißt es, zu dieser Zeit hüpfte ein Frosch aus dem See an Land. Er hörte die unendlich beruhigende, wohllautende Stimme des Erwachten und dieser Ton berührte ihn angenehm. Er wandte sich der Stimme zu und irgendwie fand er, das ist eine gute Sache. So setzte er sich am Rand der Versammlung hin. Da war nun ein Kuhherd näher gekommen, hörte den Buddha und erblickte die lautlose Schar der Zuhörer. Davon angezogen im Geiste hörte er nun zu. Dabei nahm er seinen Stock und stemmte ihn in den Boden, um sich darauf zu stützen. Und dabei zerquetschte er unversehens den Frosch. Im gleichen Augenblick erschien der Frosch als Gott im Bereich der Götter der 33, als ob er vom Schlaf erwache, sah er sich von einer Schar Nymphen umgeben. Das ist eine Karriere, also vom Frosch in eine Nymphenschar.
Froschkönig,
ja. Ich will jetzt hier nicht untersuchen, die schwierige karmische Konstellation. Ja, das wäre ein Seminar für sich. Lasst das beiseite. Was ich hier demonstrieren will in den Worten des Buddha, ist dieser plötzliche und schnelle Umschwung von der einen Erlebensform in eine andere Lebensform, die total anders ist, aber trotzdem für den, der sie erlebt, unmittelbar real und überzeugend, auch nicht erklärbar, wenn man die karmischen Zusammenhänge nicht erkennt.
Ja. Besser so als umgekehrt.
Aber wir haben, glaube ich, beide Richtungen schon hinter uns, sodass wir unsere Perspektiven noch viel weiter richten müssen. Nächstes Beispiel, jetzt waren wir relativ oben, nächstes Beispiel ganz unten, weil es nach demselben Prinzip ja funktioniert. Also, das ist ein Exempel aus der höllischen Existenz. Und auch hier ist manches an Einfühlungsvermögen notwendig, damit wir nicht von vornherein sagen, was ein Quatsch. Ja. Also da ist jemand in der Hölle sozusagen wieder erschienen. Es kommt wohl dann und wann einmal vor, im Verlaufe langer Zeiten, dass sich das östliche Tor der Erzhölle auftut. Da sucht der Betreffende in eiliger Hast zu entfliehen. Und wie er in eiliger Hast zu entfliehen sucht, wird ihm das Antlitz verzehrt, die Haut verzehrt und das Fleisch verzehrt und das Gerippe verzehrt und die Knochen gehen in Qualm auf und emporgestiegen ist er wiederum derselbe geworden. Das ist schon eine Herausforderung für unseren Kopf. Ja. Erstens mal die Vorstellung, in einem solchen Daseinsbereich wieder erschienen zu sein. Und das kann man sich nur wirklich plausibel machen, wenn man weiß, dass Welt keine physische Angelegenheit ist, sondern eine Projektion des Herzens. Das Citta kann aus seiner eigenen Kraft heraus immer wieder diese Erlebensbilder produzieren. Das ist der karmische Hintergrund. Worauf es mir jetzt ankommt, ist zu zeigen, wiederum, wie aus einer Erlebenssituation eine andere hervorgeht. Und zwischen den Zeilen kann man deutlich erkennen, was da passiert. Vernichtung durch höllisches Feuer und das sofortige Wiedererleben derselben Person in derselben Umgebung. Das heißt, geboren werden und sterben und geboren werden, vollziehen sich im Augenblick als ein geistiger Prozess, der anders als unsere physische Geburt und unser physisches Werden sich immer wieder und immer wieder schnell aus dem Herzen heraus gestaltet und Geburt immer wieder neu ist, Tod und Geburt fast zeitgleich stattfinden. Zum Schluss, um uns nicht weiter zu verwirren, nur noch eine Besonderheit, die es im Samsarischen auch gibt. Und nochmal, ich nenne das, um zu zeigen, was wir erleben, ist nicht ein Normalfall, das ist ein Sonderfall immer. Der Buddha spricht von zwei Wesensarten, Nagas und Supanas, das sind eher vogelartige und eher schlangenartige Wesen, von denen es heißt, dass es bei den Wesensgattungen alle vier Formen der Erscheinungsweise, die ich aufgezählt habe, auch gibt. Ja, also es ist eine große, große Bandbreite, mit anderen Worten, wie geboren werden stattfindet. Fußnote nur, dazu haben wir keine Zeit, wäre schön gewesen, sich auch das Geborenwerden erscheinen des Bodhisattva, des Buddha mal anzugucken, die sich auch erheblich von dem unterscheidet, was vorhin über Luis und Marcel und so weiter zu hören war. Richten wir den Blick nochmal in eine andere Richtung, dass wir nicht zu eng werden. Denn bisher habe ich nur von dem Geborenwerden von Wesen gesprochen, aber das ist wirklich Tunnelblick, das ist zu kurz gegriffen, weil wir dann zu egozentrisch, zu anthropozentrisch denken, wenn wir nur von lebenden Wesen ausgehen. Denn der Buddha sagt uns, dass auch Dinge geboren werden. Ja, nicht zu vergessen. Da fragte eines Tages seine Mönche, was aber versteht ihr denn unter Geburt? Und da gibt es selbst die Antwort: Weib und Kind ist der Geburt unterworfen, wissen wir. Knecht und Magd ist der Geburt unterworfen, wissen wir. Lamm und Ziege und, alles sind der Geburt unterworfen, jawohl. Und dann kommt: Gold und Silber ist der Geburt unterworfen, der Geburt unterworfen sind diese Gebilde. Und das ist natürlich eine tiefe Einsicht, dass es nicht nur Wesen gibt, die ins Leben treten, sondern Erscheinungen, die in die Erfahrung treten, die in das Bewusstsein treten. Also alles, was wir erleben, erleben wir dadurch, dass es in unserem Erleben auftaucht, dass es im Bewusstsein auftaucht. Das nehmen wir gar nicht als Geburt wahr. Ist aber im tiefsten Sinne so, dass wir jeden Moment praktisch die Geburt von irgendetwas erleben und natürlich auch das Verschwinden. Und das heißt, alles Materielle, alles Geistige, auch jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles, was an Phänomenen in dieser Existenz vorhanden ist, ist nicht einfach da, sondern es ist dann da, wenn es für uns in Erscheinung tritt, also wenn es geboren wird. Und wer die abstraktere Betrachtung ein bisschen liebt, für den hat der Buddha auch eine entsprechende Antwort. Der Geburt unterworfen ist alles. Und welches alles ist der Geburt unterworfen? Die sechs Innengebiete, die sechs Außengebiete, die sechs Arten des Bewusstseins, die sechs Arten der Berührung beim Innengebiet. Und das, was durch die Berührung der Innengebiete bedingt an Fühlbarkeit aufsteigt. Das wäre sozusagen die präzise analytische, psychologische Antwort auf die Frage. Aber für uns reicht es, was er am Anfang gesagt hat: Alles ist der Geburt unterworfen. Also all das, was wir subjektiv erleben und all das, was wir als objektiv erleben. So, das war der Vorspann. Denn wir fragen uns immer mal wieder, warum erzählt er das? Warum soll man das alles wissen? Und wir sitzen ja hier nicht zusammen, um die Zeit totzuschlagen oder unseren Geist mit Wissen irgendwie zu füllen, sondern wir wollen ja auch die existenzielle Bedeutung von dem erfahren, was denn Geburt für uns heißt. Es ist ja nicht einfach nur, was man sich im Film anguckt. Es berührt uns ja. Und da will ich das erstmal auch plastisch am Beispiel darstellen, aber ihr wisst sofort, um was es geht. Das Stichwort ist Geburt als Leiden, als Dukkha. Das ist das, was das Thema interessant macht, weil das irgendwie mit, ja, Dukkha verbunden ist. Beispiel Supavasa, das ist eine Frau, die in schlimmen Geburtswehen liegt. Und da sagt uns der Text: Einstmals weilte der Erhabene bei Kundia im Kunditana-Hain. Damals war die Kolierin Supavasa in 7 Jahren hintereinander schwanger gewesen. Und nun lag sie seit 7 Tagen in Wehen. Sie litt heftige, schwere, stechende Schmerzen. Heißt auf Deutsch, dass das Erscheinen in der Menschenwelt keine angenehme Eigenschaft, keine angenehme Angelegenheit ist. Das fängt mit der Schwangerschaft schon an, die schon sehr schmerzhaft sein kann, die sehr viel an Unannehmlichkeiten bringt, an Einschränkungen von Wohl, an Einschränkungen von Bewegung und von Aktivität, betrifft aber auch den Geburtsvorgang, weil der da aus dieser Höhle heraus muss, das auch nicht gerne macht und auch in der Regel nicht mit Freudenschreien das begleitet. So, und für Supervasa ist diese Situation, dass diese Wehen jetzt nicht eine Stunde oder so dauern, schon mittlerweile seit 7 Tagen. Da kann man sich vorstellen, was die Frau mitmacht und welche Schmerzen sie erträgt. Aber für das ankommende Kind ist es dasselbe. Und da heißt es, wie wir aus einem Gespräch Sariputtas mit diesem Neugeborenen hören, kriegen wir das so mit. Da sprach der ehrwürdige Sariputta zu dem kleinen Söhnchen: Kind, ist dir wohl? Fühlst du dich gesund? Fehlt dir nichts? Und das Kind sagt: Wie könnte mir wohl sein? Wie könnte ich mich gesund fühlen, Herr Sariputta? 7 Jahre hintereinander bin ich aus dieser Bluthöhle herausgekommen. Also auch das ins Dasein treten ist für die betreffenden Wesen immer eine Frage von Pein und Qual. Allerdings haben wir hier eine besondere Situation, das habt ihr aus dem Text gehört, und auch ein ganz besonderes Kind, das nämlich, wie der Bodhisattva seinerzeit, als er geboren wurde, schon sprechen konnte. Das heißt, dieses Kind verfügt über ein besonderes geistiges Potenzial. Er erinnert sich nämlich an seine frühere Daseinsweise, an seine früheren Geburten, die ja die letzten Jahre stattgefunden haben. Und dieses Kind hat insbesondere den Dukkha-Charakter von der Geburt vor Augen, weil er sagt, ich war nicht nur in der Mutterhöhle, wo es ja noch relativ angenehm ist, sondern ich komme aus einer Bluthöhle. Da fragt man sich, wie ist sowas möglich, dass so ein Kind da jetzt auf die Welt kommt und sprechen kann? Ich glaube, wenn man das einer Hebamme sagt oder einem Arzt, da würden die alle sagen, geh mal in Behandlung, so ungefähr. Aber es gibt in dieser Existenz fast nichts, was es nicht gibt. Ja, in bestimmten Konstellationen tauchen Phänomene auf, die man sich schwer erklären kann, aber der Buddha erklärt, warum so etwas möglich ist. Und dazu will ich einen kleinen Exkurs machen, um zu zeigen, wieso die Bewussthaftigkeit des Geburtsvorgangs so unterschiedlich ist. 4 Arten von Empfängnis gibt es, sagt der Buddha. Da kommt einer unbewusst in den Mutterschoß herab, und unbewusst bleibt er im Schoß der Mutter. Unbewusst kehrt er aus dem Schoß der Mutter hervor. Nummer 1. Da kommt einer bewusst in den Mutterleib. Unbewusst bleibt er dort und unbewusst kehrt er hervor. Da kommt einer bewusst in den Schoß der Mutter herab. Bewusst bleibt er im Schoß. Unbewusst kehrt er aus dem Schoß der Mutter hervor. Und da kommt einer bewusst in den Schoß der Mutter herab, bewusst bleibt er im Schoß der Mutter, bewusst kehrt er aus dem Schoß der Mutter hervor. Also das sind Dinge, mit der sich die westliche Psychologie überhaupt nicht beschäftigt. Das sind Themen, die sozusagen jenseits der Vorstellungskraft und der Realität da sind. Aber der Buddha sagt, genau so ist das. Ich zeige euch an diesen Beispielen, dass es einen Unterschied gibt, wie Wesen, die von dort kommen und hierher kommen, wie die den Geburts- oder Wiedergeburtsvorgang geistig begleiten. Da gibt es solche, das sind die allermeisten, die kriegen überhaupt nichts mit. Die tauchen hier auf und irgendwann merken sie, ich bin da, was ist denn hier los? Und dann gibt es Wesen, wo dieser Übergang so teilbewusst ist. Die kommen noch bewusst da zur Mutter, wo sie wiedergeboren werden wollen, aber dann verlieren sie irgendwann ihre Erinnerung und tauchen dann auf. Und es gibt Wesen, zu denen der Bodhisattva auch gehörte, die geistig so klar sind, deren Achtsamkeit so entwickelt sind, dass sie den gesamten Vorgang vom Jenseits bis zum Diesseits komplett sozusagen geistig begleiten, immer dabei sind, immer merken, was passiert. Das sind sicher ganz wenige, aber das ist so ein Fall, wo dieser kleine Bub dann sozusagen weiß, ich komme von dort, habe das und das erlebt und jetzt bin ich hier. Und das 7-mal hintereinander. Ich habe genug davon, so ungefähr. Also, der Übertritt vom Jenseits in Diesseits ist auf diese vierfache Weise möglich, von geistiger Blindheit bis geistiger Klarheit in allen sozusagen Varianten. Das letzte Beispiel, ich habe das gesagt, ist ein Extrembeispiel, aber möglich. So, gucken wir uns mal an, wie derselbe Vorgang bei der Mutter sozusagen sich abgespielt hat. Und das ist ganz interessant, wie ambivalent diese Frau die Situation erlebt hat. Am Anfang, als sie in den Wehen lag, hat sie auch eine klare Vorstellung, was Geburt bedeutet. Und da heißt es von ihr, sie hielt sich während der Wehen mit drei Gedanken aufrecht, also in Bezug auf Dukkha. Wahrlich, vollkommen erwacht ist der Erhabene. Damit es solche Schmerzen nicht mehr gibt, zeigt er die Lehre. Damit es solche Schmerzen nicht mehr gibt, folgt die Gemeinde der Nachfolger dem Erhabenen richtig nach. Das wahre Wohl ist das Nirvana. Dann gibt es solche Schmerzen nicht mehr. Also sie hat auch völlig eindeutig den Dukkha-Charakter von Geburt im Auge und weiß, es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen. Und die Grundorientierung ist Buddha Dhamma Sangha. Das war zur Zeit, als es ihr schlecht ging. So, wie sieht's jetzt aus nach der Geburt? Wie gewandelt, ja? Die Kohlerin Supervasa dachte aber stolz, mein Kind spricht mit dem Feldmarschall der Lehre. Und geistige Helle und Freude erfüllte sie, und sie war voll inneren Jubels aus geistigem Wohl. Da sprach der Erhabene zur Kohlerin Supervasa, möchtest du denn noch ein solches Kind haben? Antwort, noch 7 solcher Kinder möchte ich haben, Herr. Ja? Also sie ist wieder in glücklichen Momenten. Das Muttergefühl kommt, mein Kind, nicht nur mein Kind, sondern mein Kind ist auch noch ein besonderes. Und in dem Moment, wo dieses Angenehme, das Schöne wieder da ist, ist der Rest von Dukkha quasi wie vergessen. Als hätte man das nicht schon mal irgendwie erlebt. Und der Buddha kommentiert das, ist der Merkposten jetzt auch für uns. Wehes in Gestalt von Frohem. Bitteres in Gestalt von Lieben, Leiden in Gestalt von Wohl, überwältigt den, der lässig. Und da zeigt der Buddha den Blendungscharakter unserer Wahrnehmung. Ja, das Schmerzhaftes, was objektiv sozusagen schmerzhaft ist, wenn der Geist nicht klar sieht, als schön, als angenehm, als erfreulich und wiederholenswert uns erscheint. Und damit wird uns klar, wie unser Geist sich entwickeln soll. Er soll eben weg von der momentanen Beurteilung einer Situation, die ja immer subjektiv ist, sondern hin zu einer Langzeitperspektive. Was bedeutet denn das insgesamt, wenn man sich das als Wiederholung und immer Wiederkehr von denselben Dingen vorstellt? Ja, das ist ein Merkposten, der für unser Leben auch von Bedeutung ist, die wir oft und oft geblendet sind von der momentanen angenehmen Situation. Wir glauben, so könnte es bleiben und so ist schön, aber in Wirklichkeit haben wir vergessen, dass das alles nur Formen von Dukkha und Schmerz sind. Aber könnte man jetzt glauben, naja gut, wenn das so ist, dann braucht man ja auch gar nichts zu machen. Dann lässt man das über sich ergehen und guckt, dass man da mal rauskommt. Aber das bedeutet nicht, dass man konkrete Hilfe in dieser jeweiligen Notsituation lässt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und das demonstriert auch unsere Geschichte mit der Frau Supervasa, die auch nicht einfach jetzt ihrem Schicksal überlassen wird, sondern sie selbst schickt ihren Mann zu dem Buddha und sagt, geh da mal hin, der muss was machen, der muss mir helfen. Und der Mann rennt da auch hin und sagt, das und das ist mit meiner Frau, kannst du was machen? Und der Buddha sagte eben nicht, ja, das ist so, es geht auch wieder vorbei, geh wieder heim, sondern er sagt, ja, gucke ich mal, was ich machen kann. Und er spricht ein sogenanntes Machtwort aus. Ja. Er sagt nämlich, genesen sei die Kolierin Supervasa, gesund soll sie einen gesunden Sohn gebären. Und das kann ein Buddha oder ein Geist mächtiger, denn in diesem Moment tritt das ein, was wir eine Wunderheilung nennen. Die Frau ist gesund, der Bub ist gesund und so weiter, alles in Ordnung. Ja. Sprich, man kann und soll schon in der Situation das machen, was zur Erleichterung beiträgt, was Dukkha reduziert, aber eben nicht vergessen, dass damit das Problem nicht gelöst ist, sondern nur die momentane Situation ein bisschen entspannt ist. Und als Schluss, oder zum Schluss will ich noch eine zweite Geschichte erzählen, die dasselbe aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Das ist die Geschichte von Angulimalo. Ihr habt es sicher schon gehört. Das ist ja ein Mann, der in Begegnung mit dem Buddha von einem Raubmörder zu einem letztendlich Heiligen wird. Und er hatte eines Tages so eine ähnliche Erfahrung. Er ist als Mönch auf der Almosenrunde im Ort und da sieht er auch am Wegrand eine Frau, die gerade eine Fehlgeburt getan hatte. Und er sagt im Kern, ach, das ist eine schlimme Situation, gehst du mal zu dem Buddha und befragst ihn mal, was man da machen kann. Da kommt er zu ihm hin und sagt, ich warte, o Herr, zeitig gerüstet, mit Mantel und Schale versehen, nach der Stadt gegangen, um Almosenspeise. Da habe ich auf der Straße von Haus zu Haus, um Almosen stehend, irgendein Weib gesehen, die eine Fehlgeburt, eine Frühgeburt getan. Und als ich das sah, dachte ich bei mir, übel steht es wahrlich um die Wesen. Übel steht es wahrlich um die Wesen. So geht nun Angulimala zu jenem Weibe hin und spricht zu ihr, also, seitdem ich Schwester geboren bin, weiß ich nicht, dass ich mit Absicht ein Wesen des Lebens beraubt hätte. So wahr ich das sage, sei genesen und sei genesen deine Frucht. Und genauso passiert es auch in dieser Situation, der geistige Wunsch, der starke geistige Wunsch und diese Kraft, diese geistige Kraft, die Angulimala inzwischen erworben hat, macht es möglich, dass diese Frau sozusagen, wie Jesus seine Kranken heilt, auch hier ein Mönch, eine, nennen wir es mal Kranke, geheilt hat. Aber ich sage nochmal, das ist ein Pflaster, das im Moment auf die Wunde gelegt wird, aber es kommt darauf an, so gesund zu werden, dass keine Wunden, dass keine Verletzungen künftig mehr entstehen. Und ich will noch einen Satz anfügen, um uns die Dimension nochmal klar zu machen. Ich habe ja vorhin gesagt, geboren werden ist jetzt nicht eine Sache, wo man sagt, okay, das habe ich hinter mir. Ja, jetzt kommt das Alter, das kriege ich auch hinter mich und dann trete ich ab und das kriege ich auch hinter mich. Das ist ja nicht so, sondern das Thema ist ja das immer wiederkehren derselben Sache. Und das wird erst dann richtig klar, wenn man sich die Dimension verdeutlicht, was Wiedergeburt im Samsara bedeutet. Und das hat uns der Buddha nahegebracht, indem er aus seiner eigenen Erfahrung schildert, wie er in der Rückerinnerung seine eigenen vergangenen Existenzen sich vor Augen führt. Ich erinnerte mich an manche verschiedene frühere Daseinsformen, als wie an ein Leben, dann an zwei, dann an drei, zehn, hunderttausend, dann an die Zeiten während mancher Weltenentstehungen, an manche Weltenvergehungen, an Zeiten während mancher Weltenentstehungen und Vergehungen, Dort war ich, jenen Namen hatte ich, jener Familie gehörte ich an, das war mein Stand, das mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, das war mein Lebensende. Wäre schön gewesen, aber dort verschieden trat ich anderswo wieder ins Dasein, da war ich nun, diesen Namen hatte ich, dieser Familie gehörte ich an, dies war mein Stand, dies mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende. Da trat ich verschiedentlich wieder ins Dasein. Ich erinnere mich an manche und. Das muss man sich vor dem geistigen Auge mal klar machen. Nicht 2, 3, 4, 5 Mal, sondern in Zeiten mancher Weltenentstehung, also kosmischer Zyklen des Entstehens und Vergehens, da war ich immer dabei. Und das sind natürlich Ausmaße, die der Mensch, die unser Geist nicht wirklich fassen kann. Ja. Es muss einem richtig so ein Schauer über den Rücken laufen, wenn man nur ahnungsweise sich das vorstellt, was das bedeutet, geboren werden, kommen und gehen. Kommt zum Ende, zum heutigen Vortrag. Denn nicht nur der Akt des Geborenwerdens selbst ist jetzt Dukkha, das ist ja das Thema eben, sondern geboren werden heißt immer wieder auch in eine neue Situation von Dukkha reinzukommen. Denn es heißt, ein unvollkommenes, leidhaftes Wesen, leidbestricktes Wesen taucht in einer Umgebung auf, die ebenfalls unvollkommen, ebenfalls dukkhaft ist. Und normalerweise keine Aussicht auf ein Ende. Ja. Und dummerweise, wenn man mit Menschen aus dem Westen sprechen, es soll so etwas wie Wiedergeburt geben, da sind die oft erstmal erleichtert. Ach, was ein Glück, jetzt bin ich ja ein bisschen beruhigt, es geht also doch irgendwie weiter. Ich habe nicht nur die paar Jahre noch vor mir, sondern da öffnet sich nochmal der Vorhang. Aber nach dem, was ich vorhin gesagt habe, muss man da bei dem Gedanken geradezu irre werden. Und nochmal die Steuererklärung, nochmal dies und jenes. Ja. Da wirst du geradezu verrückt. Und das ist mein Schlusssatz. Welche Konsequenz zieht ein normaler Geist aus dieser Tatsache, die er sich vor Augen führt? Und genau das ist zu den Buddha-Zeiten auch schon immer mal wieder formuliert worden. Und das heißt so: Versunken bin ich in der endlosen Kette von Geborenwerden, Altern und Sterben und Wiedergeborenwerden, Altern und Sterben, in Leiden versunken, in Leiden verloren. Oh, dass es doch einen Ausweg geben möge, um dieser Leidensmasse zu entrinnen. Und das ist die Frage, die unsere 7 Tage hier bestimmen soll.